Heute ist Mittwoch, der 18. Februar. Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Eine Sonderausgabe und ein Gespräch mit Dr. Ulrich Kafarnik, Kapitalmarktstratege bei DJE Kapital. Sell America. Die Bank of America betonte neulich, dass eine neue Weltordnung ein neuer globaler Bullenmarkt bedeutet. Der schwache US-Dollar macht ausländischen Anlegern einen Strich durch die Rechnung. Außerdem laufen die Big-Tech-Aktien nicht mehr so wie vorher. Dafür gewinnen die internationalen Börsen an Schwung. Die Emerging Markets, aber auch die europäischen Aktienmärkte. Liegen dort die Chancen? Und warum eigentlich? Und was bedeutet das für die Wall Street? Viel Spaß bei meinem Podcast. Auf meinen heutigen Gast freue ich mich ganz besonders, weil wir beide schon einen sehr langen Weg gemeinsam zurückgelegt haben. Immer wieder auch in Interviews. Dr. Ulrich Kafarnik, Kapitalmarktstratege von DJE. Ich grüße Sie.
Ich grüße Sie auch. Freue mich, dass wir mal wieder zusammen sind.
Die Bank of America hatte neulich geschrieben, eine globale neue Weltordnung bedeutet ein globaler neuer Bullenmarkt. Wie ist sowas einzuordnen? Wie werten Sie das und warum eigentlich?
Ja, ich glaube, ein wichtiger Auslöser war im letzten Jahr die Irritationen durch die US-Politik. Da haben sich viele Leute Gedanken drüber gemacht. Gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten zu investieren? Dann kam die Dollarschwäche, wie Sie richtig sagen, dazu. Und das glaube ich schon, das ist ein Trend, der durchaus längerfristig sein kann, ein Stück weit weg aus den USA. Es wird immer noch der größte Kapitalmarkt sein, aber dann auch Chancen zu nehmen in Europa, in Asien. Ich glaube, das war im letzten Jahr ein Anfang und das könnte durchaus noch weitergehen.
Wenn wir uns jetzt mal die Performance auch im vergangenen Jahr anschauen, der S&P und der Nasdaq haben sich ja beide eigentlich gut geschlagen. Aber wenn man das Ganze mal auf Basis des Euro anschaut oder auch auf andere Währungen, dann sieht die Bilanz für ausländische Anleger bei uns an der Wall Street gar nicht so gut aus. Wie erwarten Sie denn, wird sich der Dollar weiterentwickeln und ist das auch ein treibender Faktor, um verstärkt quasi außerhalb der USA zu investieren?
Ich glaube auf jeden Fall, dass es wichtig ist, weil wenn man dann in die USA geht und letztes Jahr war ein Beispiel, haben sie eben dann Abwertungsverluste, also es ist ja nicht nur im Euro der Fall, also wenn Sie zum Beispiel mal gucken, ein mexikanischer Peso hat über 12% aufgewertet, auch zweistellig der brasilianische Real, viele andere Währungen auch. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Und dann haben wir eben ein starkes Argument auch, okay, wir haben da weniger Währungsrisiken. Die Leute sind sich unsicher, ob es nochmal eine richtig schwache Entwicklung im US-Dollar gibt. Aber hat man ein Risiko auf der Währungsseite weniger. Und die Emerging Markets, das ist ja das klassische Argument, wenn der Dollar schwächer wird, dann sind die Auslandsschulden, die dort sind, sind leichter zu bedienen. Also insofern gibt es auch durchaus Fundamentals, die in diese Richtung gehen. Aber der Hauptauslöser war wirklich für mich die veränderte Politik in den USA.
Jetzt hat Donald Trump unlängst betont, dass die Dollarentwicklung ja hervorragend sei. Das Weiße Haus hat danach wieder zurückgerudert. Das wurde dann wieder richtiggestellt. Das ist ja oft ein Strickmuster, das wir in den Vereinigten Staaten unlängst sehen. Was bringt denn der schwache US-Dollar den Vereinigten Staaten? Vielleicht auch mit Blick auf Schulden und der Zollpolitik der USA.
Also zunächst mal interessant an dem Tag, wo er das gesagt hat, es war der schwächste Kurs, den wir gesehen haben vom US-Dollar. Seitdem sind wir wieder in die andere Richtung. Also es war vielleicht auch sozusagen ein letzter Rauslasser. Aber natürlich gibt es positive Entwicklungen. Überhaupt, wenn Sie sich die Bilanz von Trump anschauen, ich sage jetzt mal unter objektiven Wirtschaftsgesichtspunkten, dann ist es so schlecht nicht. Aber am augenfälligsten ist es, denke ich, bei der deutlichen Verbesserung der Handelsbilanz und zwar in relativ kurzer Zeit. Das heißt, über die Dollarverschiebung tut sich die Exportseite leichter, die Importseite tut sich schwerer und das sehen Sie dann relativ gut in der Situation. Also ich finde schon, dass das ein entscheidender Faktor ist, die USA auch so ein Stück weit die Industrialisierung ein bisschen zu, ich will sagen, zu unterstützen, ob dann wirklich was zurückkommt. Aber ein schwacher Dollar bringt normalerweise auch so lange Vorteile, solange die Inflation nicht stark nach oben geht. Das haben wir momentan in den USA so ein bisschen die Tendenz, dass es nach oben geht. Ich denke, da muss die Trump-Administration auch aufpassen, weil wir wissen ja, er hatte damals Joe Biden alles in die Schuhe geschoben mit der High Inflation und da muss er aufpassen, dass er nicht quasi in dieselbe Situation kommt. Aber wie gesagt, das ist ja die positive Entwicklung, aber auf der Inflationsseite muss man aufpassen.
Auf der Inflationsseite muss man aufpassen. Andererseits, wenn man sich jetzt mal den S&P 500 anschaut und viele Unternehmen dort generieren ja einen wesentlichen Teil der Umsätze oder hohe Umsatzanteile im Ausland. Das Ertragswachstum im S&P soll sich in diesem Jahr beschleunigen, nicht nur im Tech-Sektor, sondern jetzt auch in anderen Bereichen. Welche Rolle spielt der schwache Dollar dabei?
Auf jeden Fall. Also wie gesagt, aus der Verbesserung der Exportchancen und auf der anderen Seite die Importe dämpfen, kriegen sie einen unmittelbaren Effekt. By the way, mich wundert es, dass das in der Eurozone noch gar nicht so thematisiert wird, weil der Vorteil in den USA über die Währungsseite ist der Nachteil in der Eurozone. Da ist bloß in Klammern. Das heißt, wir rechnen damit, oder sind auch die Schätzungen, sind so zwischen 13% und 15% für Earningswachstum in den USA. Und ich glaube schon, dass das locker 2-3 Punkte vielleicht weniger gewesen wären, wenn der US-Dollar nicht so schwach wäre.
Also das Ertragswachstum in den USA müsste daran gemessen ja eigentlich auf Kurs bleiben. Wir haben die hohen Steuerrückerstattungen jetzt auch im April. Wir haben massive KI-Investitionen, 660 Milliarden Dollar, fast 700 Milliarden, um genau zu sein, in diesem Jahr. Es müsste doch sehr schwer sein, bearish zu sein, was die amerikanische Konjunktur betrifft, oder?
Definitiv. Also die letzten Wochen waren dann auch eher von leichten Aufwärtsrevisionen geprägt. Also wir waren da so vor einigen Wochen, Monaten um die 2%. Jetzt sind wir eher Richtung 2,5%. Das sehe ich genauso. Und die Zahlen, die Sie nennen, sind ja eher noch ein Stück weit höher als erwartet. Also vor 3 Monaten waren wir da eher bei 500 Milliarden Investitionen in die künstliche Intelligenz. Und es scheint wirklich nach oben zu gehen. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor auch für die US-Konjunktur, dass allein aus diesem KI-Bereich so viele Investitionen kommen.
Und jetzt Werbung. Wer mich kennt, well, der weiß, ich berichte seit Jahrzehnten über die Wall Street. Nah dran, unabhängig, kritisch und ohne Börsenblabla. Was im Podcast oft Minuten hat, bekommt bei 360wallstreet.de die Tiefe, die du für bessere Entscheidungen brauchst. Es geht um fundierte Markteinblicke, die Einordnung der wichtigsten Trends und strategische Denkansätze für Anleger. Aber 360 Wall Street ist mehr als Analyse. In meinem Discord-Kanal diskutiere ich lebhaft mit der Community, mit euch. Ein Ort für echtes Gespräch, für Fragen. Hier teile ich auch meine eigenen Anlageentscheidungen, unterschiedliche Meinungen und den Austausch untereinander auf gleicher Augenhöhe. Hier profitierst du also nicht nur von meiner Erfahrung und auch vom Wissen und den Perspektiven meines Teams, sondern auch von anderen Mitgliedern. Wichtig, wir teilen Einschätzungen, Analysen und Perspektiven. Die eigentlichen Investmententscheidungen, well, die triffst du natürlich selbst. Wenn du also ein Teil einer starken Anleger-Community sein willst, dann geh jetzt auf 360wallstreet.de und sichere dir dein Abo. Ich freue mich auf dich. Das war's mit der Werbung. Es sind in den letzten 6 Jahren seit Beginn der 2020er Jahre etwa 1,6 Billionen Dollar in amerikanische Aktien geflossen, globales Kapital, 400 Milliarden Dollar in die restlichen Märkte dieser Welt. Und dementsprechend hat der amerikanische Aktienmarkt im MSCI World auch weiterhin eine ausgesprochen hohe Gewichtung. Selbst wenn jetzt die amerikanische Konjunktur läuft, andere Regionen in dieser Welt fangen auch an zu laufen. Die Wachstumsraten in Europa, da erwartet man ja so gut wie gar nichts mehr, aber auch hier sehen wir jetzt ein bisschen mehr Rückenwind. Besteht die Gefahr oder letztendlich gesehen auch die Opportunität, dass Kapital quasi in andere Märkte abfließt, die jetzt anfangen zu laufen und wir sehen eine gewisse Kapitalverschiebung?
Auf jeden Fall. Also wie gesagt, die Bewertungsunterschiede geben es her, die politische Unsicherheiten in den USA geben es her. Und wir sehen ja durchaus, wenn man nach Deutschland schaut, ich meine vor 1,5-2 Jahren 100 Milliarden jetzt mal im Schnitt, die da ausgegeben werden sollen über die nächsten 10 Jahre. Das ist wirklich jetzt kein Marketing-Gag, sondern es ist wirklich ein Game-Changer. Da bewegt sich einiges. Schauen Sie nach Japan, wo sozusagen Konjunkturprogramme auf der Agenda sind. Die Konjunktur läuft sehr gut, die Bewertungsunterschiede sprechen eindeutig für Assets außerhalb der USA. Und jetzt mal ganz echt, man darf sich ja nicht wünschen, dass so viel reinkommt, was die letzten Jahre in die USA gegangen ist, dann würde es hier explodieren. Das würde ja eigentlich gar keinen Sinn mehr machen. Irgendwie denke ich aber, dass geordnet Geld rausströmt aus den USA in andere Märkte. Und wenn keine geopolitischen Eskalationen passieren, dann denke ich, wie gesagt, durchaus, dass das nicht eine Eintagsfliege ist, sondern dass es strukturell weitergehen kann über einen längeren Zeitraum.
Wenn man sich jetzt die verschiedenen Regionen in dieser Welt mal anschaut, welche Regionen finden Sie besonders interessant und warum?
Naja, ich bin ja in Europa und in der Eurozone und die Heimatregion, die sieht man immer am kritischsten. So ist zumindest meine Wahrnehmung. Und wir sehen natürlich auch in Deutschland Wir sehen dieses Konjunkturpaket, aber wir sehen keine wirkliche Reformagenda. Wir sehen auch in der Eurozone wenig Möglichkeiten, wirklich was zu bewegen. Und vor dem Hintergrund ist mir definitiv, glaube ich, dass in Asien mehr geht. Die Wachstumsraten sind höher, die Regulierungsdichte ist nicht so, die Wettbewerbsfähigkeit höher. Ich sage es auch mal, die Arbeitsmoral ist höher. Also wenn ich jetzt sozusagen eine Präferenz bilden würde, jetzt nur mal zwei Regionen außerhalb der USA, dann glaube ich, dass Asien auf jeden Fall die besseren Karten hat als Europa und auch beziehungsweise die Eurozone.
Aber vertiefen wir das nochmal. Erstmal ist der DAX ja trotzdem erstaunlich gut gelaufen, besser gelaufen, als die sehr negative Stimmung in Deutschland eigentlich reflektiert. Wie erklären Sie sich das eigentlich und warum ist Asien attraktiv?
Ja, also das Standardargument ist ja, und das ist wirklich schwer zu verstehen, wenn Sie sich viele Indikatoren anschauen. Wenn Sie den DAX anschauen, sind ja nur noch 20% von den DAX 40 Unternehmen, wo der Umsatz im Inland ist. Das heißt, der DAX ist quasi ein internationaler Spieler. Wir haben viele Unternehmen, die eben hohe Exportquoten haben. Gesamtanteil an den Exporten ist natürlich in der Eurozone, aber auch in der ganzen Welt. Entscheidend ist, es gibt eigentlich gar keinen Zusammenhang zwischen der extrem schwachen deutschen Binnenkonjunktur oder letztlich der Sozialproduktentwicklung, weil wir waren ja 23, 24 und 25 eigentlich schwach, waren zwei Jahre in der Rezession, ein kleiner Rebound in 25. Also das ist das Erste. Hat nichts zu tun mit der Binnenkonjunktur in Deutschland. Und Asien ist international auch sehr viel verzahnt, hat auch sehr einen höheren Anteil an Technologieunternehmen und hat nochmal einen Bewertungsvorteil in vielen Fällen im Vergleich zu der Eurozone. Und insgesamt scheint mir dort auch die Wirtschaftspolitik beweglicher zu sein, eher marktorientierter zu sein. Da haben wir hier in der Eurozone einfach doch den ein oder anderen Hemmschuh.
Wir sehen bereits relativ starke Kapitalzuflüsse, zum Beispiel ETFs, die auf die Emerging Markets fokussiert sind. Viele dieser Länder sind verschuldet auf US-Dollar-Basis. Spielt der schwache Dollar der Region letztendlich gesehen auch mit in die Karten?
Auf jeden Fall, wie vorhin schon angedeutet, die Verschuldungsgeschichte ist ganz, ganz entscheidend. Aber auch hier landen Sie, wenn Sie von den Emerging Markets sprechen, im Wesentlichen immer in Asien. Also wenn Sie sich die Gewichte anschauen, dann ist die höchste Gewichtung, die ist in China. Dann sind Sie mit Taiwan noch hoch dabei und sind mit Korea und mit Indien dabei. Das ist aber wirklich über 80% von den gesamten Emerging Market. Also der nächstgrößere Teil, außer den gerade genannten asiatischen Ländern, ist Brasilien mit ungefähr 4%. Und dann, nicht falsch verstehen, aber da geht es kleckerlecksweise runter. Also wenn Sie sich in Emerging Markets ETF kaufen, können Sie eigentlich gleich in Emerging Markets Asien ETF kaufen, weil das mehr oder minder das Gleiche ist. Und wie gesagt, Asien ist für mich die Geschichte, da ist einfach mehr Dynamik, da ist mehr Power dahinter. Und ich denke auch schlussendlich gibt die Politik da fast noch einen besseren Rahmen. Und dann gibt es ja auch solche Situationen, dass in den Emerging Markets beispielsweise mehr Unternehmensschulden zurückbezahlt werden als neu aufgenommen. Das sind dann auch wirklich so fundamentale Veränderungen, die, denke ich, wie gesagt, wiederhole mich da, keine Eintagsfliegen sind und die länger anhalten sollten. Und deswegen glaube ich, dass dieser Trend eben auch länger geht.
Wir sehen ja, dass der Importanteil Chinas in den USA seit Donald Trump, auch seit insbesondere der zweiten Amtszeit, erheblich zurückgelaufen ist. Trotzdem kann das China letztendlich im Grunde ausgleichen mit anderen Regionen in dieser Welt. Mich würde ein Punkt mal interessieren, Herr Dr. Kafarnik. Wir laufen jetzt in Japan von einer Phase der Deflation in eine Phase der Inflation, was ja letztendlich gesehen eigentlich den Unternehmen auch zugutekommen müsste. Haben wir die Chance, dass wir in China auch eine Abkehr von Deflationen sehen und China entpuppt sich hier letztendlich gesehen als guter Performer, als Aktienmarkt in den nächsten Monaten?
Ja, also vielleicht zuerst zu Japan, da muss man fast schon ein bisschen aufpassen. Ich bin jetzt froh, dass die Inflationsraten zurückgekommen sind. Wir waren ja wirklich um die 3 und da waren wir ein bisschen in Sorge, dass die Notenbank hier die Zinsenstelle nach oben nimmt. Das scheint jetzt erstmal nicht der Fall zu sein. Aber wir dürfen mal nicht vergessen, Indien ist quasi, in China ist eine Geschichte, wo die kommunistische Partei das Sagen hat. Also da gibt's ganz andere Bewertungsparameter, die da reinkommen, politische Überlegungen, Gleichheitsüberlegungen. Ich finde halt China interessant, weil der Bewertungsabschlag immer noch hoch ist. weil sie eben auch ein sehr, sehr niedriges Zinsumfeld haben. Die Zinsen sind am langen Ende im Grunde kaum verändert. Die waren sogar mal runter auf fast 1,50, sind jetzt irgendwie pendeln zwischen 1,6 und 2 und haben eben nicht auch diese Situation, die in Japan war, wo die Zinsen im 10-Jahres-Bereich sich verdoppelt haben und da eigentlich irgendwann mal für Probleme sorgen könnten. Und sie haben einen Realzins, also der Leitzins ist in China bei 3%. Die Inflation, ich runde es jetzt mal auf 1%, das ist der höchste Leitzins überhaupt. Also ich glaube sehr wohl, dass es in China Möglichkeiten gibt, auf der geldpolitischen Seite über diese Realzinskonstellation, aber auch auf der fiskalpolitischen Seite zu unterstützen. Und die Herausforderung für China ist natürlich, aus dieser extremen Exportkonjunktur der letzten Jahre ein Stück weit zurückzugehen und die Binnenkonjunktur zu stärken. Das wäre wirklich ein ganz, ganz zentraler Punkt. Die Binnenkonjunktur hat einen Anteil von 40%, also vom Konsum, wenn Sie das gucken, in den USA sind wir bei 70%. Also da, wenn es nur gelänge, 1, 2, 3 Prozentpunkte Richtung Binnenkonsum zu bringen, dann wäre es eine gute Geschichte und da bin ich auch relativ optimistisch, dass da was passiert.
Und China geht interessanterweise auch bei den AI-Investitionen ganz anders vor. Das Thema DeepSeek natürlich, das Aufholen hier. Ich werde gleich nochmal das Thema KI ansprechen, aber ich will ganz kurz nochmal bei Japan bleiben. Was mich ein bisschen überrascht hat, ist dieses Hin und Her, dieses Tauziehen in Sachen Yen-Intervention, ja oder nein. Der Markt war ja doch relativ nervös, dass die Renditen der sehr lang laufenden japanischen Staatsanleihen quasi senkrecht durch die Decke gehen. Warum blickt der Kapitalmarkt, der globale Kapitalmarkt eigentlich so stark auf die Renditen japanischer Anleihen? Ich glaube, das ist für unsere Zuschauer auch nochmal wichtig zu erklären, warum dieser Markt so wichtig ist und warum diese Pläne von Interventionen und dann plötzlich eben doch keine Pläne von Interventionen. Das war ja doch ein ziemliches Zurückrudern.
Ja, also zum einen ist es natürlich einer der größten Bondmärkte auf der ganzen Welt. Das darf man nicht vergessen. Wir haben eben die USA, danach haben wir China. Dann war eigentlich Japan lange Zeit die drittgrößte Wirtschaftsnation. Über die Yen-Entwicklung hat sich das jetzt etwas verändert. Und die Konstellation war eigentlich die, dass man wegen dem schwachen Yen eine Diskussion hatte, ja, wenn der Yen noch schwächer werden sollte, dann kriege ich diese Inflationsthematik aus Sicht der japanischen Regierung nicht in den Griff. Deswegen hat man sozusagen hier diskutiert. Dann hat sich die Abwertung wieder beruhigt. Es ist, denke ich, auch das Hin und Her wird uns sozusagen weiter verfolgen. Aber ganz echt, es ist ein gewisses Rätsel, dass dieser massive Anstieg der Renditen am langen Ende in Japan, also 10-Jährige, 30-Jährige, auch um rund 70% höher, so völlig spurlos am Aktienmarkt vorbeigegangen ist. Es hat auch die Bewertungsparameter verändert. Also man muss da auch schon ein bisschen aufpassen. Dadurch, dass die Aktien eben freundlich waren, die Zinsen im Gleichlauf nach oben gegangen sind, hat sich die Risikoprämie in Japan deutlich verschlechtert. Das ist in China zum Beispiel jetzt nicht der Fall. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen in der Situation. Aber die Grundgeschichte ist, da glaube ich, wird man immer wieder mal Angst haben. Ja, jetzt geht der Yen extrem schwach. Und das kann die Notenbank und die Regierung in Japan nicht zulassen, weil dann kommt die Inflationsproblematik zurück. Und das ist ein Kernpunkt der aktuellen Regierung, die Inflation hier sozusagen nach unten zu bringen.
Ja, aber ich finde es trotzdem erstaunlich. Zuerst hatte ja Japan über die amerikanische Notenbank einen sogenannten Rate-Check gemacht. So nach dem Motto, man schaut mal, wenn interveniert wird, ne, zu welchen Kursen das passiert. Normalerweise ist das ein Vorbote von Intervention. Der Yen hat sich dann erholt und dann heißt es Tage danach, nee, also gab's nicht und auch nicht wirklich geplant. Und jetzt haben wir also die Premierministerin, die ja mit einer überwältigenden Mehrheit gewonnen hat, die wie so mancher Politiker große Ausgabenpläne hat, von der noch niemand wirklich versteht, wie das eigentlich finanziert werden soll. Also wie wichtig ist die Stabilität des Anleihemarktes und des Yen für die globalen Märkte? Und was bedeutet das für die Aktienseite? Denn der Nikkei selber, der japanische Aktienmarkt an sich, ist ja wirklich gut gelaufen auch.
Ist extrem gut gelaufen. Also die Kerngeschichte, die schlussendlich, wo es immer wieder dann zum Tragen kommt, ist einfach mittlerweile kennt es auch jeder, ist einfach der Carry Trade. Das heißt, die Leute haben eben viele Investoren eben die Kredite aufgenommen in japanischen Yen und weltweit dann investiert. Und in dem Moment, wenn der Yen stark werden sollte, ich erinnere hier an den August 2024, wo wir also auf Tagesbasis eine relativ starke Yen-Aufwertung hatten. Und da hatten wir richtige Probleme weltweit an den Märkten, weil eben dann diese Carry-Trades at risk sind. Das heißt, gegebenenfalls abgewickelt werden müssen. Weil das macht natürlich in der Regiments was aus. Es bleibt natürlich nur interessant, dieser Carry-Trade, solange der Yen tendenziell schwach ist. Wenn der Yen zu stark wird, dann hilft ihnen der ganze niedrige Zins nicht mehr. Weil dann fallen ihnen auf der anderen Seite, die Refinanzierung wird ihnen um 10-20% dann teurer auf der anderen Seite und das kann natürlich nicht gehen. Also das heißt, es hängt alles mehr oder minder, die Zinspolitik, das lange Ende in Japan. Und deswegen ist es, wie gesagt, ich kann das gern so wiederholen, es ist ein Rätsel eigentlich, dass da nichts passiert ist. Und das ist sicher ein Risikofaktor, den man beachten muss in diesem Jahr, dass da nicht noch irgendwas passiert. Aber in Japan ist wirklich auch mit dieser Wahl jetzt oder Bestätigung der Premierministerin nochmal richtig, richtig Momentum reingekommen. Muss man mal gucken, ob das so anhält oder ob es einfach sozusagen so eine Art Begrüßungsrallye noch ist, wie sie bei Trump auch im letzten Jahr.
Wir sehen ja, dass China seit geraumer Zeit schon den Bestand an US-Staatsanleihen abbaut. Japan, Taiwan, Südkorea haben dafür die Bestände an US-Staatsanleihen deutlich ausgeweitet. Wenn also letztendlich gesehen die dortigen Währungen auf einmal anziehen und steigen und parallel haben wir höhere Renditen bei den dortigen Staatsanleihen, dann kann natürlich auch aus diesen Gründen Kapital zurückgeholt werden in diese Region, was dann wiederum Druck ausübt auf die amerikanische Staatsanleihe. Es ist wirklich faszinierend. Ich liebe dieses Thema, muss ich sagen, weil das nochmal die Dreidimensionalität auch unseres globalen Kapitalmarktes zeigt, wie wichtig die Stabilität hier in diesem Sektor ist. Machen wir kurz nochmal die Kehrtwende zurück in die Vereinigten Staaten. Wir haben jetzt ja demnächst Kevin Warsh, wenn er im Amt bestätigt wird, als Chef der amerikanischen Notenbank. Wenn man sich die Medienberichte hier anschaut, hat man so den Eindruck, die Wall Street weiß nicht so recht. Ist er jetzt Feind? Ist er Freund? Denn er sagt ja, ne, wir werden die Zinsen, wir können die Leitzinsen substanziell senken, wenn die Bilanz der Notenbank auch substanziell gesenkt wird. Da sitzt da mancher Kapitalmarktstratege da und sagt, naja, aber ja, wie wird sich das letztendlich gesehen auswirken? Herr Dr. Kafanek, wie werten Sie das? Was halten Sie von der Person Warsh?
Also das klingt jetzt wirklich komisch, aber ich habe das in einem oder anderen Statement in den letzten Tagen und Wochen auch schon gesagt, ich halte ihn für neutral. Also wenn ich Trump gewesen wäre und ich versuche mich mal in Trump hineinzuversetzen, was nicht heißt, dass ich ihm dem Moment, dass ich jetzt richtig finde, was er macht, dann hätte er wahrscheinlich einen anderen genommen, der irgendwie prononcierter ist, Richtung Zinssenkungen unterwegs. Insofern war es für mich eine Überraschung, ich sage mal wirklich vielleicht sogar ein Ausgleich Richtung Stabilität. Und man muss ja noch mal sehen, da ist ja auch gar nichts passiert. Viele Leute, dann kocht ja irgendwas hoch, wenn sie sich die Veränderungen anschauen in dem Jahr. Dollar ist ein knappes Prozent schwächer, Zinsen am langen Ende fast unverändert. Die 30-Jährigen sind sogar 3 Punkte runter. Also da ist jetzt wirklich nicht ein mandatiert worden, von dem man Angst haben muss, dass er eine extrem dynamisch aggressive Politik macht, die Zinsen nach unten bringt. Und schlussendlich, ich komme immer von der institutionellen Seite. Wer dort auch sitzt, der Auftrag der Fed bleibt unverändert. Wir haben maximale Beschäftigung, wir haben Preisniveaustabilität. Er entscheidet nicht allein, was oft total verkannt wird. Diese Position wird in gewisser Weise auch überschätzt. Wir haben ein Gremium von 12 Leuten, was immer politisch war, weil immer wieder hat der Präsident vorgeschlagen. Dann wird sozusagen auf Seite des Parlaments zugestimmt. Also für mich ist Warsh erstmal neutral. Die Marktreaktionen sind auch und da muss man wirklich sehen, was kommt. In der Vergangenheit hatten wir das. Wir haben die Zinsen gesenkt. Wir haben auch die Zentralbank deutlich abgebaut. Über 2 Billionen die Zentralbankmenge in den USA zurückgekommen, die Bilanz. Da muss man mal gucken, was am Ende des Tages wirklich geliefert wird. Für mich war es ehrlich gesagt schon ein bisschen überraschend, dass man das immer parallel verfolgt hat. Also die Zentralbankmenge nach unten genommen. Die Zinsen sind ja eigentlich 2 unterschiedliche Säcken. Das eine ist kontraktiv, das andere ist eher expansiv. Also Zinssenkungen sind expansiv. Die Rücknahme der Geldmenge auf der anderen Seite ist das Gegenteil. Da muss man jetzt mal gucken. Aber ich denke, insgesamt ist dieses Thema momentan wirklich sehr, sehr heiß. Und ich glaube am Ende des Tages, dass es gar nicht so schlimm kommt, wie der eine oder andere gesagt hat. Wenn er im Amt ist, dann ändert sich alles. Also ich setze da schon auf das Beharrungsvermögen sozusagen von diesem Board of Governors in der amerikanischen Notenbank. Machen wir Stand heute, dann nicht sehr große Sorgen.
Das Board of Governors hat sich auch in Richtung des Weißen Hauses verschoben. Das muss man natürlich auch nochmal klar sagen. Ich muss sagen, dass erstaunlich ist, und Sie haben es schon angesprochen, Jerome Powell hat ja eigentlich genau das gemacht, worüber Walsh jetzt spricht. Die Bilanz wurde deutlich abgebaut und parallel wurden die Leitzinsen gesenkt. Und jetzt spricht davon Walsh, dass das eigentlich der richtige Weg ist. Aber es gibt eben doch einen essentiellen Unterschied. Walsh will bei der Geldpolitik zukünftig auf das Geldmengenwachstum achten. Das wurde bisher von der amerikanischen Notenbank so nicht getan. Das ist, wurde vor Jahren mal gemacht. Davon ist man dann wieder abgewichen, weil man sagt, Geldmengenwachstum ist kein guter Prognostikator für Inflation. Und ich glaube, da wird es dann schon spannend, wie er reagieren wird. Und historisch betrachtet darf man ja eins nicht vergessen. Der Übergang zu einem neuen Notenbankchef bedeutet oft erstmal auch ein bisschen Gegenwind für die Kapitalmärkte. Und wir haben Midterm-Elections in den USA. Also das Jahr bleibt insgesamt volatil. Ich möchte ganz kurz nochmal das Thema AI ansprechen. Ich versetze mich jetzt nochmal in die Situation eines ausländischen Anlegers. So, also wir haben einen schwachen Dollar. Also die Wall Street läuft. Wunderbar. Aber leider Gottes wertet der Dollar ab. Parallel will Walsh eigentlich die Zinsen weiter senken. Mal gucken, ab wann. Kapitalmarkt denkt vielleicht im Juli und dann im September nochmal. Also wir haben einen schwachen Dollar, schwer für ausländische Anleger, aber wir haben ja immer noch die AI-Aktien und die laufen und deshalb ist man immer noch an der Wall Street. Aber wenn ich mir jetzt den AI-Sektor mal anschaue, ist das Bild deutlich zerrissener geworden. Die Hyperscaler, Amazon, Meta, Microsoft, Google geben ein Vermögen aus für CapEx-Investitionen. Und die Aktien haben oft jetzt auch Gegenwind gehabt. Die KI-Infrastrukturwerte profitieren, aber viele andere Sektoren bekommen umso mehr Gegenwind, weil der Wettbewerb zunimmt, der Softwaresektor zum Beispiel. Ist das Navigieren der amerikanischen Big-Tech-Aktien, Herr Dr. Kafanik, schwieriger geworden? Und was bedeutet das letztendlich auch für die internationalen Kapitalströme? Ist das nicht auch ein Argument, woanders zu investieren? Auch woanders
zu investieren? Das muss man sehen. Ja, das muss man sehen. Also die Unterschiede waren schon wirklich immer relativ groß. Also ich erinnere mich, machen wir mal die glorreichen Sieben, die im Jahr 2022, also wir nehmen jetzt Apple mit rein, ist jetzt kein Hyperscaler, aber allein im Jahr 2022 hat Apple ungefähr ein Viertel verloren und Meta hat ungefähr drei Viertel verloren. Das heißt, selbst im Jahr 2022 waren die Unterschiede schon groß und im letzten Jahr waren sie auch groß. Wenn Sie jetzt die glorreichen Sieben nehmen, Alphabet hat 65% gemacht, Amazon hat 5% gemacht, 60 Prozentpunkte Unterschied. Das heißt also, diese Selektivität war immer relativ groß. Und ich glaube auch, sie wird in Zukunft relativ groß bleiben. Wir müssen einfach sehen. Für mich ist AI ein Thema, aber die Schlüsselfrage habe ich auch vor Monaten schon erwähnt. Sehen wir in diesem Jahr nochmal die Leadership von diesen glorreichen Sieben oder nicht? Dieses Thema ist jetzt seit 3 Jahren auf der Agenda, also fast auf einen Monat genau. Seit März 2023, 23, 24, 25 war es immer künstliche Intelligenz. Der Jahresanfang war nix, also der S&P ist gut 1% im Plus, die glorreichen Sieben sind rund 3% im Minus, aber ich würde das nicht fortschreiben wollen, weil wenn es eine Phase gibt von einer Verabschiedung und dann sind die Unternehmen, das sind ja absolut führende Unternehmen, ganz starke Bilanzen und, wenn die vielleicht mal jetzt eine Phase haben von einem Monat, 2 Monaten Unterperformance, würde ich nicht ausschließen, dass die dann wieder zurückkommen, weil die Geschäftsmodelle passen, weil die Erträge passen und. Also festzuhalten heute, diese Unterperformance aus den ersten 6 Wochen 2026, die wird sich das ganze Jahr fortsetzen, da wäre ich vorsichtig. Mein persönlicher Eindruck ist, wir werden da sehr viel Wechsel sehen, rein und raus und rein und raus. Aber um die Frage sozusagen nochmal aufzugreifen vom Anfang, sollten die glorreichen Sieben unterperformen, also ein Drittel vom S&P 500 marktkapitalisiert, dann ist es sicher auch nochmal eine Indikation, ein Stück weit weiter aus den USA rauszugehen, weil sie sagen, wenn diese Gruppe nicht mehr trägt, dann könnte auch die ganze USA unterperformen. Und das war ja im letzten Jahr schon auch im Vergleich, wenn sie den Dollar rausnehmen. Also wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, S&P war nicht schlecht, viele Emerging Markets waren besser in lokaler Währung ohne diesen Dollar-Effekt. Europa war besser, auch ohne diesen Dollar-Effekt. Also für mich ist die Schlüsselgeschichte, ist künstliche Intelligenz nochmal Outperformance oder nicht? Und ich würde sagen, wenn man es aufs Jahr rechnet, neige ich eher dazu, dass man in dem Jahr 2026 keine Outperformance mehr von dieser Gruppe der glorreichen Sieben setzen. Das sehen, das ist jetzt Stand heute Nachmittag, kann in 3 Tagen schon wieder verliehen.
dann machen wir wieder Sendung zusammen, Dr. Kafanik. Ich glaube, dieser Hinweis, dass der Markt letztes Jahr auch schon zerrissen war im Tech-Sektor, ist wichtig. Denn man darf natürlich eins nicht vergessen. Natürlich ist das wuchtig, 660, 700 Milliarden Dollar an AI-Investitionen, an CapEx. Und diese Sektoren, die KI-Infrastrukturwerte, profitieren natürlich auch dementsprechend. Aber diese Frage, wie wird das eigentlich bezahlt? Aus dem Cashflow, bis auf Microsoft, geben die meisten mehr oder fast so viel aus wie die operativen Einkommen. Amazon sogar noch mehr, die werden Cashflow negativ sein. Das heißt, man opfert letztendlich gesehen kurzfristig Profitabilität für hoffentlich langfristiges Wachstum. Aber gleichzeitig sehen wir eben auch, dass bei den Aktien der magischen Sieben, ist ganz interessant, die Aktienrückkäufe seit Jahren eher rückläufig sind. Amazon hat seit dem zweiten Quartal 2022 keine einzige Aktie mehr zurückgekauft. Wir sehen das auch bei Meta. Wir sehen selbst bei Google abkühlende Aktienrückkäufe. Gleichzeitig werden mehr Aktien ausgegeben, siehe Oracles, werden mehr Schulden aufgenommen. Also es wird kurzfristig Profitabilität geopfert und von daher sicherlich nicht erstaunlich, dass die magischen Sieben an sich auch erstmal mehr Sand im Getriebe haben. Das heißt, die eigentlichen Gewinner dieses Booms sind vermutlich außerhalb der magischen Sieben, oder?
Wahrscheinlich ja. Also für Nvidia spricht natürlich jetzt unheimlich viel, solange dieser Investitionszyklus so massiv da ist. Das muss man definitiv sagen. Wenn da jetzt keiner kommt, der mithält, und was wir jetzt so hören, ist eigentlich, die anderen versuchen es, aber von der Qualität kommen sie da nicht ran, haben die nach wie vor eine Sonderstellungsgeschichte. Und dann wird es wahrscheinlich eher in Regionen gehen, die über Produktivitätsgewinne davon profitieren. Also der Gesundheitssektor ist so ein Bereich, aber das kann auch in viele, viele anderen gehen. Also ich denke, der Wettbewerb ist auch da. Und was ein Punkt ist, Sie hatten es auch angedeutet, das ganze Geld, was investiert wird, fehlt natürlich auch für Aktienrückkäufe. Und die Aktienrückkäufe waren in den letzten Jahren summa summarum immer noch der stärkste, also die Unternehmen über Aktienrückkäufe, die stärksten Investoren am amerikanischen Aktienmarkt. Das waren ja jetzt dann nicht die institutionellen Investoren oder die Privatinvestoren. Und da fällt schon was weg. Und ein Gedanke, der gilt auch vielleicht noch dazu, wenn jetzt eben massiv Neuemissionen kommen, wirklich richtig große Neuemissionen aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz, dann verschiebt sich da die Liquiditätssituation natürlich auch in Anführungszeichen in der falschen Richtung. Also Sie sehen tendenziell weniger Nachfragemöglichkeiten über den hohen Investitionsbedarf und auf der anderen Seite geht das Aktienangebot nach oben. Das ist erstmal auch kritisch zu beäugen, ob das dann sozusagen nicht noch für weitere Störungen in den USA sozusagen dazu führen kann oder nicht. Und das andere ist, Sie haben es gesagt, Midterm. Die letzten, die Schätzungen, die ich gesehen habe, waren also die für 60% Splitted House, also das Repräsentantenhaus geht an die Demokraten. Und das ist für mich ein Grund, warum diese Dynamik drin ist in der Trump-Politik, also möglichst alles in den nächsten Wochen und Monaten zu erledigen, wo er durchregieren kann. Und das kann dann eben auch schnell mal aus seiner Sicht Sand ins Getriebe bringen, sodass die zweite Amtszeit von Trump vielleicht ganz anders verläuft, was diese, ich sag mal, schnellen Änderungen und Reformen und dort und hier was anbelangt, weil er einfach andere diese Durchgriffsmöglichkeiten hat, die er momentan hat.
Das ist natürlich auch ein Signal für ausländische Investoren. Naja, wenn ich das Risiko nicht haben will, dass Trump heute im Gesundheitsbereich zuschlägt, bei den Krankenversicherungen morgen, bei den Rüstungsunternehmen übermorgen, ne, keine Dividenden, keine Aktienrückkäufe. Das heißt, dieses politische Risiko der lokalen Eingriffe in die Wirtschaft hat man natürlich nicht, wenn man im Ausland ist. Zu guter Letzt, ne, sind die Risiken da bekannt. Ne? Da haben wir dann den Taco-Trade, Trump always chickens out, ja, obwohl ja unterm Strich tatsächlich die Zölle im Vergleich zum Jahresauftakt deutlich höher sind. Ne? Aber Herr Dr. Kafanik, wenn ich ein Fazit ziehen darf, der Blick auf 2026, das ja durchaus auch volatil schon begonnen hat. Was ist denn Ihr Fazit für dieses Jahr?
Also ich sag's mal jetzt in der Option für die weltweiten Kapitalmärkte. Wenn mir heute einer eine Option anbietet, 7% Performance aus dem weltweiten Aktienmarkt, dann würde ich die sofort kaufen. Also ich glaube, wir werden nicht mehr das sehen am amerikanischen Markt. Wir haben 24% gesehen in 24 S&P, rund 17 im letzten Jahr. Also diese 7% sind jetzt ganz grob vielleicht die Hälfte von dem, was wir im letzten Jahr gesehen haben, niedriger. Ich glaube, dass wir wenn alles gut läuft, das heißt insbesondere keine geopolitischen Störungen, Chance haben, hier in diesem mittleren einstelligen Bereich oder mittleren bis hohen einstelligen Bereich Performance zu kreieren. Ich denke, auf dem Rentenmarkt sind die Risiken überschaubar. Der Vorteil ist, es gibt eigentlich kaum jemand, der mit sinkenden Renditen am langen Ende rechnet. Ich eigentlich auch nicht unbedingt, aber ich denke, das kann relativ robust bleiben. Die ersten Wochen bestätigen mich in diesem Jahr. Und ansonsten vielleicht noch eine Geschichte, muss man auch sehen, ob diese Hyperbewegung im Gold, die da in den letzten Jahren stattgefunden hat, ob die nochmal weiterträgt oder nicht. Kann sich jeder anschauen. Das ist natürlich eine Fahnenstange, die schreit eigentlich nach einer Korrektur, aber vielleicht sind sozusagen die Fundamentals dahinter, insbesondere Stichwort Risiken der Fiat-Währungen, so groß, dass man da von einer großen Korrektur sozusagen, dass die ausbleibt. Aber wie gesagt, rein charttechnisch ist es eine Fahnenstange, die eigentlich nach einer längeren Konsolidierung ruft. Aber muss man sehen, was am Ende des Tages passiert. Aber für mich ist das Glas voll, wenn keine Störungen da sind. Ich denke, wir können nochmal ein positives Jahr sehen. Ob es dann so verläuft, dass wir zum Jahresende die Höchstkurse machen, es wird ganz stark davon abhängig, wie dann sozusagen die Midterms Einfluss haben. Vielleicht macht man auch irgendwann mal Jahresmitte das hoch. Und danach wird es ein Stück weit schwieriger. Waren im letzten Jahr übrigens auch, wenn man den DAX anschaut, der hat so im Mai, Juni sein Hoch gemacht und ist dann nur noch Monate über die Seite gegangen. Also ich glaube, die Unsicherheit bleibt, insbesondere aufgrund der amerikanischen Politik. Aber der Gedanke ist vielleicht noch wichtig. Wir lernen ja oder wissen ja alle, dass Börsenkurse sozusagen die Konjunktur widerspiegeln. Aber aufgrund dieses starken Wohlstandseffekts in den USA, von der Bedeutung, die Aktien in den Portfolien haben, der Anteil an Gesamtportfolien, ist eigentlich auch die steigende Börse eine Voraussetzung dafür, dass die Konjunktur läuft. Also wenn die Börse stärker nach konsolidieren und nach umgehen sollten, dann wäre das für mich wirklich ein echter Hinweis, dass die amerikanische Konjunktur allein über diesen Vermögenseffekt, also Aktienkurse fallen, Leute fühlen sich ein Stück weit ärmer, das könnte dann wirklich eine negative Entwicklung auslösen. Deswegen ist das Hauptargument für mich, und das weiß auch die amerikanische Administration, die brauchen sozusagen steigende Aktienkurse und hohe Aktienkurse, damit die Konjunktur on track bleibt.
Amen, Brother, würde ich jetzt sagen, bei uns an der Wall Street. Ja, ich bin gespannt. Ne? Wir haben das Thema, ne, Arbeitsmarkt, kühlt er vielleicht doch ab? Oder ne, wann wird die Fed senken? Wie wird sich das auswirken auf den Dollar? Also die Überraschungsfaktoren sind definitiv da, wobei in der Tat, und ich finde, das haben wir im April letzten Jahre schon gesehen, im Umfeld des ganzen Zolllärms, zu guter Letzt hat sich die Wall Street auf das zurückbesonnen, was entscheidend ist. Ertragswachstum, Geldpolitik und der AI-Boom, und das werden die drei Faktoren sein, die weiterhin auch entscheidend sind. In dem Sinne, Herr Dr. Kafarnik, ich sage mal vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit Ihnen und bis bald.
Ich auch. Alles Gute. Grüße nach New York.
Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.